Deutschland bewegt sich. Deutschland ist in einem unglaublichen Transformationsprozess. Und die Frage ist, wo geht es hin? Was ist die Zukunft der Gesellschaft? Wie wollen wir die Gesellschaft zukünftig gestalten? Eins ist für viele Menschen klar, besonders in der Systemkritiker- und der Systemgestalterbewegung, dass Deutschland nicht mehr von irgendwelchen Eliten gestaltet werden soll, sondern dass man die Selbstverantwortung dafür in die eigene Hand nehmen möchte. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuviso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und ich habe mir heute dafür Oliver Jahrnig eingeladen, Autor und investigativer Journalist. Vielen Dank, dass du da bist.
Hallo Hagen.
Oliver, wir wollen darüber sprechen, was für Zukunftsvisionen in Deutschland eine Rolle spielen könnten. Und gerade auch du als Libertärer bist natürlich jemand, der einerseits das aktuelle System kritisiert, aber andererseits auch mal wieder davon spricht, was eine libertäre Gesellschaft bedeuten würde, wie diese aussehen könnte. Und ich möchte heute mit dir mal darüber sprechen, wie man vielleicht auch ein realistischeres Bild, nicht nur mit so Einzelaspekten, sondern mal wirklich eine Vision zeichnen kann, wie Deutschland in anarchischer Sicht oder libertärer Sicht oder sozusagen so Teil in diese Richtung aussehen könnte. Vielleicht mal als Einstiegsfrage, ist es denn überhaupt vorstellbar, dass sich hier eine libertäre Gesellschaft etabliert und wie könnte sich diese mal anfangs entwickeln?
Also das wird manche vielleicht überraschen, aber ich bin absolut sicher, dass wir eine libertäre Gesellschaft weltweit bekommen werden. Ich werde das in meinem nächsten Buch ausführlicher beschreiben, wird aber frühestens Ende des Jahres rauskommen. Also man kann jetzt da leider das noch nicht nachlesen, aber ein paar Grundgedanken kann ich da schon nennen. Es ist nicht so, dass es einen Bewusstseinswandel geben wird, sodass eine Mehrheit plötzlich überzeugt sein wird von der libertären Idee. Weil das sehen wir auch innerhalb der Wahrheitsbewegung, ist es ein kleiner Teil, wobei er innerhalb der Wahrheitsbewegung glücklicherweise größer ist als in der Gesamtbevölkerung. Einfach weil die Leute vielleicht langsam merken, dass der Staat, der diese Herrschaft immer ausübt oder auch für die Konzerne ausübt, dieser Gedanke dringt immer mehr durch, kann man vielleicht auch noch vertiefen. Aber trotzdem sind es immer noch zu wenig Leute. Nur, was man, glaube ich, im Moment so deutlich sieht, wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik ist, dass der Staat ja seine Kernaufgaben gar nicht mehr erfüllt. Und zwar keine davon. Also fangen wir mal bei den Sozialen an. Auch der Sozialstaat ist in einer verheerenden Verfassung. Ja. Also wir sehen, dass es Leute, zum Beispiel jetzt eine Konkurrenz auch mit den neuen Flüchtlingen gibt. Ja. Also dass Leute aus ihren Wohnungen, Sozialwohnungen geschmissen werden und da Fremde reinkommen. Und ich meine, einem Staat sollte, egal wie man es jetzt sieht, da erstmal der Bürger, der ihn gewählt hat, an erster Stelle stehen. Also noch nicht einmal das schafft er. Es wird auch, es gibt soziale Ghettos und es gibt da auch zum Teil eine Verwahrlosung. Also der Sozialstaat war ja mal so gedacht, dass er eben nur im Notfall einspringt und dann, dass die Leute wieder selber auf die Beine kommen. Das sehen wir im Moment ja gar nicht. Aber das, wo sich sozusagen alle einig sind, von links bis rechts, dass nämlich der Staat für die Sicherheit zu sorgen hat, ja, das macht er ja überhaupt nicht. Ja, das macht er überhaupt nicht. Auch in der Vergangenheit war es schon so, in den letzten Jahren, dass der Staat zum Beispiel nur 15% aller Wohnungsdiebstähle aufklärt.
Das heißt nur 15%?
15. Mhm. Das heißt, 85% klärt er nicht auf. Das ist eine besonders gute Statistik, weil beim Mord zum Beispiel behauptet der Staat, dass er sehr viel aufklärt. Nur wenn du einen Mord unter Unfall oder Krankheit ablegst, dann erscheint er in der Statistik nicht. Bei einem Wohnungsdiebstahl gibt es nichts zu fälschen in der Statistik, sondern die wird gemeldet und so viel wird aufgeklärt. Und es wird noch nicht mal jeder gemeldet. Das ist die Quote eigentlich noch, weil viele sagen, es macht da gar keinen Sinn. Mhm. Die melden es vielleicht wegen der Versicherung. Aber da sieht man schon, also 85% wird gar nicht aufgeklärt. Und jetzt die Gefahr, in die uns speziell die Regierung unter Merkel gebracht hat, ist ja evident. Also die Anzahl der Vergewaltigungen, Morde und so weiter, Gewaltverbrechen nimmt extrem zu. Inzwischen wird im Mainstream auch zugegeben, dass das bisher verheimlicht wurde. Also man muss sich vorstellen, der Staat, der für den Schutz der Bürger verantwortlich ist, gibt jetzt zu, dass er die Bürger im Mainstream jahrelang darüber belogen hat, über die Migrantenkriminalität. Mhm. Das heißt, jahrelang die Bevölkerung im Unklaren gelassen hat und natürlich führt das auch zu falschen Entscheidungen, ja, wenn ich denke, das ist ja alles in Ordnung und die sind ja gar nicht krimineller.
Oder wenn man denkt, dass generell einfach die Vergewaltigung ansteigt, aber gar nicht sagt, woher das jetzt eigentlich kommt, was da die Ursache ist.
Genau, wenn ich die Ursache nicht erkenne, dann kann ich auch keine Prävention betreiben. Ja. Also der Staat schützt die Bürger gerade nicht. Es gibt No-Go-Areas. Das wird jetzt auch inzwischen halb zugegeben. Ja. In anderen Ländern, Schweden, Frankreich, ist es ja schon lange bekannt, aber bei uns gibt es die auch. Ja. Da gibt es ja diese griechischstämmige Polizistin, die ein Buch drüber geschrieben hat und dann von so Linken wie Jakob Augstein noch saublöd angemacht wird. Ja.
No-Go Areas, nochmal, dass die Zuschauer auch, die es noch nicht wissen, das sind Bereiche, wo zum Beispiel bestimmte Minderheiten dort sich zusammen abgeschottet haben, wo ein eigenes Recht teilweise gilt, eine eigene Struktur, wo der deutsche Rechtsraum gar nicht mehr reinragt und die Polizei auch quasi sich gar nicht mehr reintraut.
Genau, ja, das ist die erste Definition, dass die sich gar nicht mehr reintraut, die Polizei. Man sagt, macht gar keinen Sinn, wir werden da von allen möglichen Seiten angegriffen, bespuckt und so weiter. Also wo der Rechtsstaat schon klar bewiesen hat, okay, wir können es nicht, weil er eben ein Monopolist ist, da kommen wir dann gleich noch drauf. So, jetzt ist es aber, erwacht deswegen kein politisches Bewusstsein. Also den Menschen wird nicht klar, das liegt daran, dass es ein Monopol gibt. Das sind wir einfach, das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, weil die Medien zu sehr beim Staat im Bett liegen, als dass das groß propagiert würde. Aber was entsteht? Es entstehen zum Beispiel Bürgerwehren. Ja, die werden natürlich bekämpft werden, das ist völlig klar.
Ja. Also wurden sie ja auch schon. Das wird ja immer alles als rechts und die schlimmsten Schläger und was weiß ich so
genau diffamiert. Dann hat man natürlich auch das Problem, dass vermutlich auch Rechte das nutzen, um zu gründen. Erstens. Zweitens wissen wir, dass die rechte Szene vom Verfassungsschutz unterwandert ist ohne Ende. Das heißt, du brauchst ja bloß als Verfassungsschutzrechter so ein Ding gründen und dann irgendeinen Mist bauen und schon ist es diskreditiert. Das wird auch kommen.
Und die Medien würden ja dann auch genau diesen Fall halt rausziehen und das auf alle generalisieren.
Exakt, weil du kannst jeden beliebigen Eindruck erwecken, indem du den Einzelfall... Schau, wo ist denn heute die Reportage über eine der wahrscheinlich hunderten vergewaltigten Frauen durch Migranten? Nicht ein Fall war bisher im Fernsehen, plastisch im Fernsehen. Ja. Und du kannst das jedem beliebigen Eindruck erwecken und garantiert wird es irgendeine Bürgerwehr geben, wo einer dann vielleicht erschossen wurde. Ob zu Recht oder Unrecht, wird man dann sagen, zu Unrecht. Ja. Ganz einfach. So, aber es entstehen diese Strukturen. Und es werden auch immer mehr private Unternehmen, nicht nur private Initiativen, einspringen, nämlich zum Beispiel Sicherheitsunternehmen. Und die Frage ist in dem Moment, wo die staatliche Ordnung zusammenbricht, ob dann, und das ist dann meine These, ob dann nicht die privaten Organisationen einfach einspringen und aus solchen Zellen dann irgendwann eine globale Privatrechtsordnung entstehen kann. Und wir haben immer so einen kulturpessimistischen Blick auf die Menschheitsgeschichte, weil im Moment so viel schief geht. Aber wenn man es sich genau anschaut, es gab noch nie so viele Menschen, die in Freiheit, in relativer Freiheit und im Wohlstand gelebt haben. Noch nie. Mhm. Also man sieht immer die Menschheitsgeschichte, sie verläuft auch in gewissen Zyklen, aber eigentlich ist es so, dass der Markt zum Beispiel, den kannst du gar nicht tot kriegen, weil Markt bedeutet, das hatten wir auch in einem anderen Gespräch, einfach nur freiwillige Vereinbarung, kannst du gar nicht. So, der Markt ist also immer da, aber Staaten kommen und gehen. Also Staaten sind sowieso sehr instabile Konstrukte. Und zum Beispiel gab es früher kein Frauenwahlrecht, das gibt es jetzt, früher gab es Sklaverei. Also eigentlich, wenn man es global betrachtet, hat sich die Menschheit immer weiter zum Besseren entwickelt. Auch wenn jetzt das System wieder dagegen kämpft, und es wird auch noch mindestens einen großen Kampf kämpfen, wo die neue Weltordnung, die totalitäre Weltregierung errichtet werden soll. Aber auch das wird dann wieder noch klarer machen, dass Herrschaft etwas Schlechtes ist. Und ja, wenn ich das sehe, was für Rechte sich die Menschheit gerade in Europa, deswegen soll es wahrscheinlich auch wieder vernichtet werden, erkämpft hat, dann ist es eigentlich eine positive Geschichte. Ja? Also was wir früher hatten, Stände und völlige Ungleichberechtigung, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern eben der einen höheren Stand hatte höhere Rechte als ein einfacher Bürger und so weiter. Das ist ja alles schon erkämpft worden. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der letzte und auch die Legitimität von Diktatoren oder Monarchen wurde zu Recht in Frage gestellt. Warum soll ein Mensch über andere bestimmen? Das hat man von Gott abgeleitet, ganz komisch. Ja? Die Bibel sagt nämlich genau das Gegenteil, da werde ich auch drüber schreiben, dass eben keine weltliche Herrschaft legitim ist. Ja.
Ich muss vielleicht mal gerade reingehen, weil das zeichnet sich gerade für mich ein interessantes Bild ab. Du sagst also, man hat die Bevölkerung oder die Völker oder wie auch immer und du sagtest gerade, Staaten kommen und gehen und hast das jetzt auch in die Reihe von Monarchen zum Beispiel eingeordnet. Das heißt, du würdest eher sagen, man hat eben die Bevölkerung und die Völker und dann setzen sich da immer verschiedene Regierungsformen drauf und eigentlich ist das immer quasi eine Herrschaftsform und jetzt wird es quasi eine andere Organisationsform geben im Privatrecht. Verstehe ich das richtig?
Genau, also man muss vielleicht, das ist jetzt für Leute, die völlig neu sind im Thema, jeder Staat ist eine Form von Herrschaft. Jeder Staat. Weil es bedeutet, eine bestimmte Gruppe von Menschen sagt einer anderen Gruppe von Menschen, wie sie sich zu verhalten hat, indem sie Gesetze schafft. Und das ist nicht, auch die Demokratie ändert daran nichts gegenüber einer Monarchie, sondern das bedeutet nur, dass es wechselt, wer gerade herrscht. Und zum Beispiel, also es ist ja reine Logik, es gibt, was man verstehen muss, es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Es gibt Dinge, die sind, wie sie sind. Aber wenn die Mehrheit immer wechselt, dann kann es ja nicht sein, dass beide Recht haben. Das heißt, einmal sagen die Linken, wie sich die anderen zu verhalten haben, einmal sagen die Rechten. Einer von beiden muss ja schief liegen. Also ist auch die Demokratie an sich ist nur ein Herrschaftsinstrument, die einen herrschen über die anderen. Aber das Gegenmodell ist natürlich, dass niemand über einen anderen herrscht, sondern jeder sich aussuchen kann. Der kann sich auch jemanden unterordnen, aber wenn es meine Prognose ist, dass niemand freiwillig dann einen Herrscher wählen wird. Weil wenn du, da kommen wir jetzt gleich drauf, wie das in der Praxis aussieht, aber wenn du dir aussuchen kannst, wer dich beschützt. Ja, warum solltest du sagen, nee, ich will es mir nicht mehr aussuchen können? Das ist völlig idiotisch. Und bei dem Beispiel mit der Aufklärungsquote von 15% bei Wohnungsdiebstahl, ich kann mir in einer Privatrechtsordnung einfach eine Organisation aussuchen, die eine Aufklärungsquote von 70% hat. Das ist ganz einfach. Und heute kann ich das nicht. Ich kann die Politiker auswechseln, aber ich kann niemanden wählen, der eine Aufklärungsquote von 70% liegt. Der steht überhaupt nicht zur Verfügung.
Zumal die bürokratischen Strukturen ja unabhängig von den Politikern dann existieren, ne? Und teilweise dann auch Bürokraten, die einfach so eingestellt werden, gar nicht gewählt sind. Und so wird zwar vielleicht der Politiker ausgetauscht, aber die gesamte Rahmenstruktur bleibt bestehen, ne?
Genau, und das Merkmal dieser Rahmenstruktur ist, dass er das Monopol hat. Also das Gewaltmonopol, genauer gesagt. Er kann also das, was er denkt, oder was die Bürokratie denkt und umsetzt, das ist, kann er mit Gewalt durchsetzen. Und jedes Gesetz ist ein Beweis für die Gewaltherrschaft. Weil wozu bräuchte es denn ein Gesetz, wenn wir beide uns auf was einigen? Braucht es ja kein Gesetz. Das heißt, jedes Gesetz greift darin ein und verhindert den Austausch von Energie, kann man auch sagen, ja, stört den Energiefluss in dem System, weil immer ein Dritter wie so eine Schwelle, die versucht dann die Ströme in andere Richtungen zu lenken. Dabei ist ja alles, solange man sich freiwillig einigt, ist ja alles harmonisch. Also ich sage, mein Begriff dafür wird dann sein, auch in dem Buch ist, Anarchie ist Harmonie. Weil eben solange wir uns auf etwas einigen, sind wir in Harmonie miteinander. Und was auch ein Merkmal der Anarchie ist, der Privatrechtsordnung, ich werde aber auch nicht gezwungen, mit dir einen Deal zu machen. Ja? Heutzutage wäre ich jetzt zum Beispiel gezwungen, mich zu versichern bei der Krankenversicherung. Aber ich muss auch, wenn ich dich nicht mag, muss ich auch nichts mit dir machen. Mhm. Und das stellt die Harmonie her. Aber in einem Staatswesen muss ich mich sozusagen streiten. Der Linke muss sich mit dem Rechten streiten, weil er will ihn überzeugen, dass er die richtige Regierung wählt. Deswegen sieht man auch, dass politische Diskussionen, auch im Moment sogar unter Libertären, extrem emotional geführt werden. Man sagt, ah, du Idiot, warum glaubst du mir nicht? Das ist in einer Privatrechtsordnung unnötig. Weil du wählst ja dein Unternehmen aus nach deinen Gesichtspunkten. Und der einzige Konflikt, den es gibt, ist tatsächlich, wenn einer den anderen nach Meinung des einen beraubt. Und dann geht man eben, kommen wir gleich drauf, zu einem neutralen Schlichter. Aber in der Demokratie hast du ja ständig Streit mit jedem. Jeder, der nicht deiner politischen, also auch wenn du ein Grüner bist, jeder, der nicht deiner politischen Meinung ist, mit dem musst du ja streiten, öffentlich, weil du willst ja alle anderen davon überzeugen, dass sie dann den Richtigen wählen.
Das heißt dann, man muss nicht nur sich selbst und denjenigen, den es betrifft, überzeugen, sondern auch die ganze Gruppe dann mitziehen. Genau. Ne, irgendwo.
Was im Prinzip unmöglich ist. Ja. Ja, also, aber du bist ständig in diesem Druck und sieht man doch bei jeder Diskussion, auch im Fernsehen, die fallen da immer übereinander her. In Wirklichkeit hat mich das gar nichts anzugehen, was der Herr Lindner meint oder was der Gabriel, dieser Typ, was hat mich das zu interessieren, was diese Idioten überhaupt über mich zu bestimmen haben. Hat mich normal nicht zu interessieren, was sie denken.
Anarchie ist Harmonie, hast du gesagt, und Anarchie auch vielleicht für die, die sich darunter nichts vorstellen können, heißt ja eigentlich nur Herrschaftslosigkeit. Ne? Und es wird ja vielen einen Topf geworfen, auch gerade mit linker, sogenannter autonomer Gewalt zum Beispiel, hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun, weil die Gewalt ist ja gar kein integraler Bestandteil dessen, ne? Sondern einfach nur diese, man hat keinen Herrscher oder keine Herrschaft. Würdest du sagen, du hast ja auch gesagt, dass sich da weltweit ein Stück weit ist in diese Richtung entwickelt, in die anarchische Richtung, dass auch man in Griechenland jetzt schon Beispiele dafür sieht, wo sich die Leute eben zusammenschließen unter sich, weil der Staat versagt?
Absolut. Also in Griechenland sieht man es ganz stark. Das ist auch ein großes Problem, weil die Griechen sind eigentlich als Typen eher anarchistisch. Die machen alles am Staat vorbei oder vieles. Und das ist, finde ich, als Libertärer super. Nur jetzt muss der dumme Deutsche, der ja seine Steuern zahlt, der muss jetzt für die Griechen, die nicht zahlen, zahlen. Das ist ja völlig idiotisch. Also die machen es natürlich richtig, die Griechen, dass sie alles am Staat vorbei machen, werden dafür gescholten. Dadurch muss sich aber der Reststaat immer weiter ausdehnen. Ja? Also die sozialistische Regierung will ja noch mehr Staat als Lösung aus dem, was der Staat verbockt hat. Da organisieren sie sich untereinander und das ist alles Markt natürlich. Diese freiwillige, manche von diesen Projekten werden dann als sozialistisch bezeichnet, was totaler Schwachsinn ist, weil wenn sich die freiwillig zusammenschließen, das ist ja gerade Markt, die freiwillige Zusammenschluss. Und genau in den Ländern, wo es halt der Staat besonders versagt, entstehen diese privaten Initiativen. Es gibt auch in Staaten, die es schon besonders versagt haben, da will ich mir noch ein bisschen was aufheben für mein Buch, aber gibt es auch schon komplett private Städte, ja, wo das alles wunderbar funktioniert, wo alles, was sonst der Staat anbietet, das Unternehmen anbietet. Schöne Seen, Wälder, auch Nachhaltigkeit ist oft in diesen privaten Städten ein Thema, weil natürlich, also echte Nachhaltigkeit, weil man natürlich will, dass das Unternehmen erhalten bleibt. Die Sicherheit wird da privat hergestellt und so weiter. Also alles, was angeblich nur der Staat kann, wird da zum Beispiel in Gated Communities jetzt schon privat hergestellt. Eine Gated Community müsste jetzt nur noch hergehen und sagen, bei Streitigkeiten einigen wir uns auf einen Schlichter, dann wäre das eine Privatrechtsordnung. Und so wird dieses Beispiel Schule machen und durch Technologie, durchs Internet wird man von diesen Beispielen auch erfahren. Dann gibt es was bei Bitcoins angewendet, die Blockchain-Technologie, die wird viele der Staatsfunktionen übernehmen können. Also zum Beispiel die Eigentumsverhältnisse eintragen. Also der Staat wird nicht dafür gebraucht, aber wird dafür benutzt, zum Beispiel das Grundbuch zu führen. Wobei das im Wilden Westen auch private Organisationen, im gar nicht so Wilden Westen, private Organisationen übernommen hatten, bis der Staat dann gegründet wurde.
Es geht einfach darum, den Dritten zu haben, der quasi sich darum kümmert, dass man weiß, ah ja, da ist das notiert und das gilt jetzt.
Genau, und das können zum Beispiel diese Blockchains übernommen. Es wird einfach festgehalten, jeder hat die Blockchain zur Verfügung. Mhm. Also kann es jetzt nicht ausführlich erklären, aber unter dem Stichwort kann man es nachschauen.
Wie so ein öffentliches Grundbuch quasi.
Genau, alles wird dann sozusagen, jede Transaktion festgehalten und jeder kann es einsehen. Das ist also total objektiv, aber dezentral, weil es bei jedem gespeichert wird. Insofern wird man auch für diese Staatsfunktion bald den Staat nicht mehr brauchen. Hat man ihn nie gebraucht, aber speziell diese Technologie macht es noch einfacher. Mhm.
So, und jetzt ist natürlich für viele die Frage, es wirkt ja trotzdem erstmal noch relativ theoretisch, an Einzelstellen funktioniert es. Und jetzt haben wir aber quasi die große Situation in Deutschland und jetzt werden hier Lösungen benötigt. Wie könnte es denn vielleicht mal konkret weitergehen? Wie könnte es hier jetzt mal im Gedankenspiel libertärer, anarchistischer in Deutschland werden?
In Deutschland wird es als allerletztes passieren, weil es uns, wie gesagt, noch zu gut geht und auch der Freiheit hier kein besonderer Gedanke ist. Wovon ich ja versuche, jetzt die Leute dann zu überzeugen, ist, dass eine Privatrechtsordnung vor allem sicherer ist. Ja? Weil ich eben eine Konkurrenz zwischen den Sicherheitsunternehmen habe, um es kurz zusammenzufassen.
Das Leben hier ist quasi sicherer dadurch. Die Sicherheit ist eher hergestellt, als es jetzt ist.
Es gibt weniger Verbrechen und es hat einen ökonomischen Grund, weil die Versicherungen, die dich versichern wollen, ja, möglichst wenig ausgeben, aber möglichst viele Kunden haben und die Kunden sollen so lange wie möglich leben. Also sind sie daran interessiert, dass sie möglichst sicher leben. Das heißt, die Anzahl der Straffälle wird extrem runtergehen und die Strafen werden im Gegensatz zu heute werden genau danach bemessen sein, dass das jeweilige Verbrechen minimiert wird, weil ich dann weniger Prozesse habe und geringere Prämien zahlen muss. Das heißt, ich komme ein bisschen von dem anderen Thema weg, aber es ist wichtig. Heute haben wir aus meiner persönlichen Sicht, aber da kann ich mich irren, viel zu niedrige Strafen für Vergewaltigung und körperliche Taten. Ja? Also, weil wenn du Opfer einer Gewalttat bist, das kriegst du nie mehr los. Auch eine Vergewaltigung beschäftigt bis zum Ende deines Lebens.
Wobei es da auch gute Therapieerfolge gibt, aber es ist bei vielen, die es halt nicht sozusagen so einen guten Therapeuten geraten, da heißt es dann.
Okay, jedenfalls, egal wie es ist, ob ich jetzt recht habe oder nicht, in einer Privatrechtsordnung wäre die Strafe genauso hoch, dass es möglichst wenig vorkommt. Weil das klingt ein bisschen theoretisch, aber man muss die Kosten für den Verbrecher, die müssen höher sein als sein Ertrag. Also jetzt nehmen wir es mal ein einfaches Beispiel, ein Einbruch. Es gibt Libertäre tatsächlich, die glauben, in einer Privatrechtsordnung müsstest du nur den Schaden ersetzen. Gibt es wirklich? Ja? Natürlich nicht, sondern, weil dann würde es sich ja lohnen zu stehlen, weil wenn du erwischt wirst, dann musst du es nur zurückgeben. Mhm. Nein, es ist so, dass die Strafe ist genauso hoch, also wird in dem Marktprozess dann genauso hoch sein, dass es möglichst sich nicht lohnt, Diebstähle zu begehen. Und er muss, derjenige Verbrecher muss eben bedenken, wie hoch ist mein Risiko, erwischt zu werden. Jetzt denkt jeder wahrscheinlich da draußen, der Verbrecher stellt doch diese Rechnung nicht an. Nein, das ist das automatische Ergebnis. Also die Leute werden, wenn die Sicherheit höher ist, öfter erwischt. Und es kriegt er mit, dass er ständig erwischt wird, während er heute, zum Beispiel, wenn du als Immigrant Verbrechen begehst, dann siehst du, du wirst erstens nicht erwischt und wenn du erwischt wirst, kommst du sofort wieder frei. Mhm. Das spricht sich rum. Und genau den gegenteiligen Effekt hast du natürlich, wenn sich rumspricht, dass du sofort eine harte Strafe kriegst. Also das, was die Silvestertäter, die einzige Sprache, die sie verstehen, ist eine harte Strafe. Ja? Und eine hohe Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden. Das heißt, automatisch in der Privatrechtsordnung wird es darauf hinauslaufen, dass die Mechanismen, sie zu erwischen, besser werden und dass die Strafen bei den Verbrechen, die zu hoch sind, wo es zu viele gibt, nach oben gehen. Und bei den Verbrechen, wo man sagt, das ist, oder wo man sieht, dass das gar kein großes Problem ist, gehen vielleicht die Strafen sogar runter, ja, bei unproblematischen Verbrechen. Aber das ist einfach, so funktioniert der Markt, er minimiert, oder Effizienz heißt im Markt, man minimiert eben die, oder verteilt die Ressourcen möglichst effizient. Also die Ressourcen fließen dahin, wo sie hinfließen sollen. Also die Sicherheit, es wird genau so viele Sicherheitsunternehmen geben, dass halt die Anzahl der Verbrechen minimiert werden, während heute, das ist auch oft ein Streit zwischen, also es gibt ja so minimalstaatliche Libertäre, die sagen, wir brauchen einen Minimalstaat. Aber wenn du mal irgendwann einen von denen da haben solltest, dann frag ihn mal, ja, wie viel Polizei braucht denn ein Minimalstaat? Du kannst ja jetzt, wir haben jetzt 250.000 Polizisten, kannst aber auch 500.000 nehmen. Das heißt, der Minimalstaatler kann ja diese Frage nicht beantworten. Genauso wie der niemand beantworten kann, wie viele Autos ein Staat produzieren sollte, wie den Trabi. Der Staat weiß es nicht, aber der Markt weiß es.
Ja, weil einfach der Markt weiß es auch nicht, der entwickelt sich quasi automatisch dahin.
Genau, nicht der Markt weiß es nicht, das ist ja kein Wesen, sondern es gibt die Nachfrage, es gibt die Unternehmer, die es anbieten. Und genauso werden es natürlich auch im Sicherheitsbereich, es gibt dann genau so viele Polizisten, wie nachgefragt werden, damit sich die Leute sicher fühlen.
Mhm. Aber das ist interessant, weil, für mein Verständnis gehe ich auch eher minimalstaatlich ran, aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich quasi...
Ach so, da kann ich ja dich fragen, wie viele Polizisten...
Genau, aber bei mir ist eher, ich verstehe Minimalstaat auch anders. Wahrscheinlich wäre das bei dir auch eher ein Unternehmen, weil ich quasi auch zum Beispiel sage, dass der Minimalstaat auch gar keine Gesetze machen dürfte. Aber das wäre ja schon wieder diese planerische Komponente, die quasi auch von vornherein festlegt und planwirtschaftlich in gewisser Weise halt auch sagt, wie das Ganze abzulaufen laufen hat. Aber ich sehe das auch eher systemtheoretisch, wo man halt einfach die freie Entwicklung zulassen muss in der Weise. Wäre ich wahrscheinlich nach der Definition gar kein Minimalstaatler.
Genau. Also du bist es nur dann, wenn du sagst, es muss auf einem Gebiet ein Gewaltmonopol geben. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn ich das anders machen will und mit meinen Leuten anders organisieren will, würdest du dann uns überfallen? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, nein.
Und das ist die Frage zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn ihr jetzt quasi in eurer Gemeinschaft plant, alle anderen zu überfallen und sozusagen so Gewalt auszuüben, dann würde ich euch zwingen, das nicht zu erreichen.
Genau.
Ne, mit meiner Gemeinschaft, aber ansonsten natürlich nicht.
Ja, und dann hast du ja eigentlich eine Privatrechtsordnung, wenn du da nicht eingreifen würdest. Also, weil du sagst ja, ihr könnt das unter euch regeln, aber ihr dürft es nicht angreifen. Mhm. Aber da sind wir genau an dem Punkt. Diejenigen, die den Minimalstaat strikt vertreten oder überhaupt den Staat, die können dir keine einzige Frage beantworten. Also nicht nur, wie viel Sicherheit, wie viel Umweltschutz, Umweltschutz ist auch ein Riesenthema, ja, oder wie viel Kinderschutz, oder du kannst immer mehr von allem fordern. Ja. Du kannst auch sagen, wir müssen Familien mehr fördern oder weniger, aber nie, es gibt überhaupt keine Richtgröße dafür, wie viel. Deswegen dehnt sich der Staat auch immer weiter aus, weil er sagt, da könnte man doch noch was machen für die und da. Solange er Leute berauben kann, kann er auch irgendwelche Programme fahren. Und natürlich verschwindet viel Geld davon dann in der Bürokratie. Aber der Markt heißt, dass es genau so viele Angebote, also Kindergärten ist so ein klassisches Beispiel. Wenn die Menschen nicht 2/3 ihres Einkommens abgenommen würden, könnte sich jeder einen privaten Kindergartenplatz leisten. Und auch die Kindergärtnerin muss ja die Steuern und Abgaben nicht zahlen. Der Kindergarten, die Energiekosten wären nicht dadurch belastet. Die Herstellung des Kindergartens wäre günstiger und so weiter. Das heißt, jeder könnte sich in der Privatrechtsordnung einen Kindergartenplatz leisten. Und wie viele Kindergärtenplätze gäbe es? Genauso viel, wie nachgefragt würden.
Oder die Frauen, die es wollen, können zu Hause bleiben.
Das auch, weil sie genug Geld haben. Aber genau das ist so ein Beispiel. Warum gibt es einen Mangel an Kindergartenplätzen? Es gibt keinen Mangel an Autos, es gibt keinen Mangel an Gläsern, an Wasser, sondern es gibt immer ein bisschen zu viel, weil in der Marktwirtschaft, die konkurrieren ja verschiedene Unternehmen, dadurch, ob sie deine Bedürfnisse befriedigen dürfen oder nicht. Also gäbe es auch immer etwas zu viel Kindergärtenplätze, weil immer mal wieder Kindergärten, die nicht gut arbeiten, pleite gehen würden. Mhm. So, es gäbe zu viel Kindergartenplätze, wie es in jedem Markt zu viel Produkte gibt. In jedem Markt. So, und was haben wir? Genau das Gegenteil. Und das ist nur staatliches Handeln.
Mhm. Und da sind wir vielleicht auch bei der Definition von Staat bei dir, weil bei mir wäre es zum Beispiel jetzt war die Vorstellung auch so, dass die Regelungen nicht konkret sind, sondern eher auf einer Metaebene, sodass man quasi bloß sich untereinander wie quasi an einem offenen Standard quasi einigt, dass es so Übergangsregelungen, wenn man verschiedene kleinere Gemeinschaften hat, dass man sich auf bestimmte Sachen einigt, aber es wäre dann auch wieder freiwillig, ne, und vertragsmäßig. Insofern wahrscheinlich auch die
dazu kann man schon was sagen.
Ja?
Das ist das Wichtigste wahrscheinlich, was man begreifen muss, ist, du brauchst für Regeln keine Gewaltmonopolisten, sondern es setzen sich automatisch sinnvolle Regeln durch. Ich sage dir jetzt ein Beispiel, oder das ist ein eigenes Beispiel für mein nächstes Buch, aber jetzt mache ich es jetzt. Stell dir mal vor, wir hätten von heute auf morgen eine Privatrechtsordnung und Versicherungen würden jetzt die Dienstleistung anbieten. Und jetzt stell dir vor, alle Versicherungen kämen gleichzeitig auf die Idee, dass bei ihnen Diebstahl erlaubt ist. Dann würden sie sagen, du darfst den anderen berauben, auch den eigenen Kunden. Ja, das würde nicht funktionieren, weil dann würde ich dich berauben und dann sagst du, ja, du darfst den berauben und der darf den berauben. Es ist eine nicht sinnvolle Regel, dass andere beraubt werden dürfen. Mhm. Und so ist es völlig klar, dass sich in der Privatrechtsordnung nur die sinnvollen Regeln durchsetzen würden. Und das sind die Regeln, dass du nicht stehlen, das sind die 10 Gebote, sollst nicht stehlen.
Na, wenn ich das auch in so einer Ordnung wäre dann zum Beispiel und die Ordnung auch quasi so frei wäre, dass ich selber Unternehmen gründen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann gründe ich eine eigene Versicherung, weil die Leute, wenn die Lust drauf haben, eben nicht beklaut zu werden, oder ein eigenes Sicherheitsunternehmen, um das zu verhindern, oder?
Genau, das wird automatisch, aber natürlich würden die würden es um 12 Uhr beschließen, um 12:01 würden sie sagen, okay, war eine schlechte Regel. Mhm. Ja? Also es ist nur ein Gedankenexperiment. Die einzigen Regeln, die Sinn machen, sind, dass du eben einem anderen nicht schadest. Eine Regel, du darfst dem anderen schaden, ist nicht sinnvoll. Und so würde eben, wie es auch DIN-Normen gibt, ja, ist es sinnvoll, dass alle nach den DIN-Normen sich richten, würden sich diese Regeln durchsetzen. Und der Streit ginge gar nicht so sehr um die Regeln, im Detail manchmal schon, sondern darum, wer halt am effizientesten diese Regeln beschützt. Und diese privaten Schiedsgerichte würden natürlich nur überleben, wenn sie faire Urteile fällen. Mhm. Aber wenn zum Beispiel, das ist eine gern gestellte Frage, ja, würden die nicht große Unternehmen bevorzugen? Nein, weil die Masse die Unternehmen sind immer in der Minderzahl. Also nehmen wir mal an, es gibt 5, 6 große Unternehmen, die Hälfte des Markts beherrschen würden, wie die Linken sagen, aber die einfach die Hälfte des Markts ausmachen, Versicherungsunternehmen. Und so ein Schiedsgericht würde jetzt immer für diese Unternehmen entscheiden. Ja? Dann würden aber die Masse der Leute, die 80 Millionen Deutschen, würden sagen, nee, das Schiedsgericht wollen wir nicht mehr, das immer die großen Unternehmen bevorzugt. Mhm. Und auch das einzelne große Unternehmen, dann sagt es auch manchmal, ja, aber was ist, wenn das Versicherungsunternehmen dann absichtlich mich schlecht verteidigt? Ja, auch das hat ja Millionen von Kunden, so wie Aldi zum Beispiel Millionen von Kunden hat und es ist das größte Unternehmen, aber wenn Aldi jetzt plötzlich hergehen würde, weil es ja Marktführer ist, sagen wir mal in diesem Bereich der günstigen Lebensmittel, würde sagen, nee, wir verdoppeln jetzt unsere Preise, dann würden die Leute einfach alle weggehen. Mhm. Also nur ein Unternehmen kann überhaupt nur groß werden, wenn es die Masse der Menschen bedient. Also zum Beispiel die Unternehmen, die speziell Reiche bedienen, die Hersteller von Yachten, das sind kleine mittelständische Unternehmen, weil es gar nicht so viele Millionäre gibt. Mhm. Also du kannst nicht überleben in einer Marktwirtschaft, wenn du die Reichen bevorzugst, weil die Masse immer noch mehr Geld ausgibt als ein einzelner Reicher.
Verstehe ich also richtig, du sagst auch ein Stück weit, dass wir jetzt durch diese Monopolisierung in bestimmten Bereichen oder jetzt in vielen Bereichen, manchmal ist es ja offensichtlicher, manchmal weniger offensichtlich durch den Staat und durch Regelungen, die der Staat halt festsetzt, dass die quasi ein Stück weit den Kundenfluss und auch den Fluss von wirtschaftlicher Initiative beschränkt und es quasi mit der größeren Freiheit dort auch wieder zu einem vereinfachten Kundenfluss zu verschiedenen Anbietern kommen würde und auch mehr unternehmerische Initiative, die dann quasi auch für diesen Fluss, der jetzt freigelassen ist, auch mehr Anlaufstellen quasi bieten würde.
Ja, ja, das ist ein gutes Bild, dass die Durchlässigkeit oder der Energiefluss, kann man eigentlich sagen. Energie kann dann ungehemmter fliegen. Jede Transaktion ist eigentlich Energieaustausch. Ja? Und um es genauer zu sagen, entweder will man, wollte ich mir eigentlich aufheben, auch fürs nächste Buch.
Aber das sind alles gute Teaser jetzt.
Jede, ja, aber jede Aktion dient eigentlich einer von zwei Dingen, entweder Energie sparen, oder Energiegewinn. Also zum Beispiel, wenn du eine Waschmaschine kaufst, dann sparst du Energie, also deine körperliche Energie, dass du nicht selber abwaschst.
Und die Zeit auch.
Und die Zeit, genau, Zeit ist auch Energie. Und der Waschmaschinenhersteller wiederum bekommt Energie, nämlich deine Arbeitskraft in Form von Geld. So, und wenn eine dritte Macht eingreift, dann stört es diesen Energiefluss. Und genau deswegen hast du es gut beschrieben, wenn immer sozusagen, das ist wie Darth Vader, ja, also das Imperium ist auch ein Symbol übrigens meiner Meinung nach dafür, also es ist eine extrem libertäre Saga. Der Todesstern, ja, das unterbricht den Lebensfluss. Ja, Leute, natürlich gibt es trotzdem, habe ich ja erklärt, es gibt aber trotzdem immer böse Menschen, aber die haben nicht die Möglichkeit, sich eines riesigen Gewaltmonopolisten zu bemächtigen, so wie es jetzt ist. Mhm. Ja, weil du brauchst dich ja nur der Regierung, der europäischen Regierung in Zukunft bemächtigen, dann hast du 500 Millionen Leute, die dir folgen müssen. Und genau das ist ja das, was passiert. Ja, der Lobbyismus und so weiter. So, aber wenn du lauter Kleine, es gibt niemanden, den du besetzen kannst. Ja, also selbst wenn das auch oft eine Frage, ein Sicherheitsunternehmen möchte alle anderen dominieren. Also es ist erstmal groß geworden, weil es die Bedürfnisse der Kunden erfüllt hat. Deswegen ist es meinetwegen der Marktführer. Aber wenn jetzt die anderen plötzlich überfallen würde, dann würden die sagen, ich zahle doch nicht an mein Unternehmen dafür, dass es andere überfällt, sondern dafür, dass es mich schützt. Also es ist überhaupt nicht möglich, in dieser Konstellation zu sagen, weil du wirst ja nicht, du kannst nicht gezwungen werden, an die zu zahlen, dann stellst du einfach deine Zahlungen ein. Mhm. Auch wieder, da ist ein ungehinderter Energiefluss. Sofort kannst auch die Mitarbeiter zum Beispiel, das ist auch so auch aus dem nächsten Bewurscht, aber auch die Mitarbeiter sind ja Menschen, die Teil dieses Energieflusses sind. Und denen sagt man ja zum Beispiel, ihr seid dafür da, eure Kunden zu beschützen. Mhm. Wenn man jetzt denselben Menschen sagen würde, wir überfallen jetzt alle anderen, dann bräuchte der bloß kündigen und sagen, nee, ich gehe zu den anderen, weil die beschützen weiterhin die Bürger. Ich habe keinen Bock, ich bin hier nicht hergekommen, um Leute zu überfallen, sondern um sie zu schützen.
Und dadurch, dass du nicht nur von dem einen Unternehmen leben kannst und dass du im Endeffekt so das Gefühl und auch die Sicherheit hast, ich kann ja überall anders anfangen und es gibt viele Angebote und viele Möglichkeiten und zur Not gründe ich sogar was Eigenes, genau, wirst du dann quasi nicht dort festgehalten auch.
Exakt. Mhm. Und heute ist es ja genau umgedreht. Also die uns beschützen, die sind dafür verbeamtet und haben eben das Monopol. Aber selbst da gibt es jetzt Leute, die sich rausziehen. Ja? Mhm. Nur, dass das Monopol weiter besteht. Und in einer völlig freien, herrschaftsfreien Welt sofort gehen. Also es ist natürlich so, wenn jetzt 99% der Menschen Psychopathen wären, aber dann würden wir gar nicht mehr existieren. Aber es ist eben genau umgedreht. Es gibt nur eine kleine Anzahl an Psychopathen, die können sich bei uns des Gewaltmonopols bemächtigen. Aber die meisten Leute, selbst, das ist auch so eine Erkenntnis, selbst Diebe wollen nicht bestohlen werden. Also weil es ist ja auch die Frage, du stimmst ja deinen Regeln freiwillig zu, indem du zu deiner Versicherung sagst, ich stimme diesen Regeln zu. Ja, auch ein Dieb will nicht bestohlen werden. Also auch ein Dieb würde sich nicht eine Versicherung suchen, die sagt ja, du kannst jetzt bestohlen werden. Das wäre einfach eine schwachsinnige Regel. Sondern das ist, kann man dann schon wieder, weiß ich nicht, spirituell werden. Ja? Das ist ein kosmisches Grundgesetz, ja? dass die Regel sinnvoller ist, einem anderen nicht zu schaden oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das kommt ja in allen spirituellen Lehren vor. Weil es nur so funktioniert. So ist sozusagen das Universum aufgebaut. Wenn man dann noch die Theorie hat, dass das Universum Bewusstsein hat, möchte ich jetzt in die Tiefe gehen, dann hat das aber wirklich spirituelle Dimensionen, das Ganze. Mhm.
Vielleicht, dass wir zum Abschluss nochmal ein paar Herausforderungen, die jetzt vor uns stehen, quasi im Hinblick auf diese mögliche libertäre Ordnung, wie auch immer man das nennen möchte, beantworten. Und zwar mal als Einstiegspunkt: Was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel wir eine libertäre Ordnung haben, aber irgendjemand es wird ja vielleicht nicht weltweit sofort gleichzeitig kommen. Und jetzt hat versucht irgendjemand, wie wir es gerade auch haben, solche riesigen Völkerwanderungen zu provozieren, wie sie jetzt passieren. Wie wird jetzt eine libertäre Ordnung darauf reagieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das Problem würde natürlich gar nicht existieren. Also wenn wir gar keine Staaten hätten, würde das Problem gar nicht existieren. Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, also ein Großteil der Wanderung, die jetzt kommt, ist ja in den Sozialstaat. Das gäbe es ja gar nicht. Also es gäbe natürlich freiwillige Initiativen und es kämen genauso viele Einwanderer halt dann rein, wo es Leute gibt, wo es Bahnhofsklatscher gibt, die dann finanzieren wollen. Ja. Ist ja jetzt mal, sagt man immer so despektierlich, aber es ist ja eigentlich eine nette Eigenschaft. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen, ja, bei aller Kritik. Ja, aber es käme halt, du bist ja, alles ist ja dann privates Gebiet und du, es ist nicht so, dass gibt es die Grenzen, also zum Beispiel im Flughafen, wenn der wäre privat, natürlich würde der kontrollieren, dass da keine Terroristen reinkommen. Ja? Und er würde eigene Mechanismen entwickeln, also zum Beispiel würde, da gäbe es keine Personalausweise in dem Sinn, aber du hättest halt eine Versicherung. Und wenn du keine Versicherungskarte hast, dann gibt es Geschäfte, bei denen es egal ist, ob du beim Kiosk einkaufst oder nicht, dazu brauchst du keine Versicherung, aber wenn du im Flugzeug steigst, dann würde man schon schauen, ist das ein zuverlässiger Bursche oder nicht.
Gibt da vielleicht auch Standards unter den Versicherungen, dass man sozusagen so eine allgemeine Sicherheitskarte oder so hat, vielleicht auf diese
Weise? Genau, so was Ähnliches wie Schufa, da heulen die Leute jetzt gleich, wenn ich Schufa sage. Die heutige Schufa ist nicht zu vergleichen mit dem, was es dann gäbe, weil das ist jetzt ein oligarchistisches System durch das Geldsystem. Aber da gäbe es auch Konkurrenz unter den Schufas, weil die heutige Schufa ist Wahnsinn. Ja? Aber es gäbe so was Ähnliches. Ja? Und da könntest du so, also erstens würden die Massen gar nicht angezogen, weil sie nicht umsonst versorgt werden. Aber wenn jemand jetzt bösartig die reinschickt, wüsste ich auch nicht, wie er das machen soll, weil er, du hast ja entweder kommst mit dem Flieger, dann wirst du kontrolliert, oder kommst über eine Straße, die ist auch privat. Und die würden ja auch sagen, wenn er jetzt da irgendwelche Massen an unbekannten Leuten, die gar keinen Track Record in dem System haben, also die nicht bewiesen haben, dass sie friedlich sind, würden die einfach sagen, nee, was wollten ihr? Habt ihr eine Einladung von irgendjemandem, wo ihr hin wollt? So.
Aber können sie vielleicht in dem Moment gar nicht machen, weil, sag mal so, die Sicherheitskräfte sind nur dafür ausgelegt, dass vielleicht 1000 Leute kommen, aber stellen wir mal vor, jetzt kommt irgendjemand mit 100.000 rein. Was macht man denn dann an einer Stelle? Weil es jetzt ein organisiertes Heer ist oder so, was weiß ich.
Ja, und das ist die Frage der privaten Verteidigung. Also natürlich würde für den Fall, das ist ja das Hauptding, worüber sich private Organisationen Gedanken machen würden. Also wenn es ein bewusster Angriff von dem Staat ist, würde es wahrscheinlich asymmetrische Kriege geben, man würde den Verantwortlichen einfach liquidieren. Mhm. Also weil, das ist ja, heute werden ja Kriege so geführt, dass die Bevölkerung aufeinander gehetzt werden und komischerweise die Chefs sich aber treffen beim möglichst noch bei dem Bankier, der beide finanziert, beim Kaffee oder bei der Zigarre.
Du sagst, es liegt jetzt eher daran, dass es quasi direkt darauf ausgelegt ist, die Bevölkerung gegeneinander zu hetzen. Und dort wäre es eher so, dass man dann an denjenigen, der es verursacht hat, schickt man dann einen Scharfschützen oder einen Auftragskiller hin und dann.
Und zwar so lange, bis es kapiert, also bis es die Organisation kapiert.
Ich glaube, wenn der tot ist, hat er es beim ersten Mal kapiert.
Der hat es sofort kapiert, aber der Nächste, man würde das wahrscheinlich auch nicht offiziell natürlich machen, sondern würde versterben an etwas, an Bleivergift oder sonst was. Und dann würde man dem Nächsten sagen, übrigens, das waren wir. Und wenn du jetzt uns hier angreifst, dann bist du der Nächste. Der kapiert es vielleicht auch noch nicht, aber der Dritte. Mhm. Aber heute passiert es ja nicht. Heute wäre im Gegenteil, werden die umgebracht, die Gegner dieses Systems sind. Aber ein privates Unternehmen hätte überhaupt keinen, weil der wäre ja nicht versichert. Der würde ja von einem Staat losgeschickt werden, in unserem Beispiel. Und man kann sich ja nicht dafür versichern, dass man andere angreift. So, und den würde keiner verteidigen.
Mhm. Ein sehr spannender Punkt und vielleicht auch wieder eine Werbung dafür, auch darüber nachzudenken, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, außerhalb des jetzigen Systems zu denken und vielleicht auch eine Alternative für den Staat zu sehen, der, wie Oliver Janich auch gerade gesagt hat, nicht ein Muss ist für die Organisation von Menschen, sondern nur eine Alternative, die sich oben drauf gesetzt hat und die vielleicht auch von einer privatrechtlichen Ordnung, auch vielleicht im Sinne einer Anarchie, abgelöst werden kann. Lieber Oliver, vielen Dank, dass du da warst. Wo finden dich Menschen, die mit dir in Kontakt treten wollen?
Auf meiner Webseite oliverjanich.de. Kann man mich auch unterstützen unter exklusive Inhalte. Da kann man mir beliebige Beiträge zukommen lassen und ich versuche, exklusive Informationen dafür zu bieten. Mhm.
Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Super.